Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Revidata-Podcasts Gut zu wissen. Wir werden heute über das Thema Cybercrime reden, aber vorher wird uns Brigitte Jordan, die Geschäftsführerin von Revidata, etwas zu ihrem Unternehmen sagen.
Gerne. Danke, Herr Onkelbach. Wir, die Revidata, sind seit 1981 prüfend, beratend und auch schulend tätig. Wir betreuen alle Branchen, die Industrie, Ministerien, Banken und auch Spielhallenbetreiber. Zu unseren Schwerpunktthemen gehören betriebswirtschaftliche und IT-bezogene Prüfung, Beratung und Revisionsthemen, besonders auch der Datenschutz, die Datenanalyse und angrenzende Spezialthemen wie zum Beispiel auch Cybersecurity.
Sie haben das Stichwort jetzt schon genannt, Frau Jordan. Es geht heute um das Thema Cybercrime. Und das ist ein Thema, das Ihr Unternehmen ziemlich stark beschäftigt.
Unbedingt, Herr Onkelbach. Also die Bedrohung durch Cybercrime wächst enorm und damit auch die Angst der Unternehmen, Opfer zu werden. Es geht um Angriffe von außen auf Systeme und Unternehmensdaten, die dann manipuliert, abgezogen oder sogar verschlüsselt werden. Im Datenschutz sprechen wir in diesem Fall von einer Datenpanne. Dabei helfen wir unseren Kunden, diesen Prozessverlauf für ihr Unternehmen individuell zu organisieren.
Und dabei hilft Ihnen ein absoluter Experte, das ist Alexandros Manakos, mit dem wir jetzt über das Thema Cybercrime sprechen. Herr Manakos, vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielleicht stellen Sie sich erstmal kurz vor, wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Cybercrime gekommen und wie lange arbeiten Sie eigentlich in diesem Bereich?
Gerne. Ich überlege gerade, wann das angefangen hat. Ich würde sagen, vor knapp 22 Jahren habe ich das ganze Thema entdeckt und mich sehr, sehr dafür interessiert. Und ja, und seitdem quasi ununterbrochen im Bereich der Cybersecurity unterwegs. Habe in Österreich, weil es das in Deutschland damals noch nicht gab, Cybersecurity tatsächlich studiert, im Bachelor und im Master. Bin dann zum Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und von dort aus in die Unternehmensberatung Accenture. Habe da auch den IT-Security-Bereich mit aufgebaut und die Leute ein bisschen trainiert, dass sie quasi direkt einen sehr positiven Eindruck beim Kunden machen. Und dann hatte ich einen sehr guten Freund, noch aus BSI-Zeiten, der mich dann zur HSBC gebracht hat, einer internationalen Großbank. Ist in Deutschland jetzt noch nicht ganz so extrem bekannt. Und da habe ich dann den Cybersecurity-Bereich auf- und ausgebaut und globalisiert. Und ja, und irgendwann, als wir das gemacht haben und das Ganze soweit sehr, sehr rund war, haben wir uns gedacht, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann haben wir eine eigene Firma mit meinem damaligen Stellvertreter gegründet, der Apollon Security. Und seitdem wächst und gedeiht das Baby und es macht weiterhin sehr viel Spaß. Und jetzt können wir anderen Unternehmen eben dabei helfen, die Cyberabwehr aufzubauen.
Das klingt für mich so, als hätten Sie das von der Pike auf gelernt. Und das ist wohl auch so.
Genau.
Wer ist eigentlich betroffen davon, von solchen Cybercrime-Attacken?
Das sind tatsächlich alle. Also sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen, Kleinunternehmer, Mittelständler, Großkonzerne, ist tatsächlich komplett durch die Bank weg alle.
Damit sind wir schon bei der nächsten Frage, die haben sich schon halb beantwortet. Es ist also keinesfalls so, dass ein kleines Unternehmen, ein Handwerker denkt, och, mich betrifft das nicht, ich bin nicht interessant genug für solche Kriminellen.
Die meisten denken das tatsächlich. Meistens ist es jedoch so, dass man oder dass es einem gar nicht auffällt, dass man schon gehackt wurde, dass irgendwelche Daten abgezogen wurden, dass Passwörter vielleicht sogar geklaut wurden. Ich würde mal behaupten, in kleineren Unternehmen passiert das primär im automatisierten Modus. Das heißt, in dem Moment, wo ein Gerät ans Internet angesteckt wird, laufen schon, ich würde sagen, nach den ersten paar Sekunden automatisierte Scans. Und ab dem Moment wird auch schon versucht, automatisiert zu hacken. Das heißt, man kann sich das nicht so vorstellen, wie es sitzt da jedes Mal ein 16-Jähriger mit einem Hoodie im Keller und versucht dann irgendwie einen Handwerker gezielt zu hacken. So ist es nicht, sondern es passiert sehr, sehr, sehr viel automatisiert. Und wenn man da eben nicht, ich sag mal, wenigstens so ein kleines Grundschutzniveau, nenne ich das jetzt mal, etabliert hat, dann wird man quasi automatisiert gehackt und das ist dann nicht so optimal.
Das klingt für mich so, als würden die Täter fast so eine Art Netz auswerfen und einfach schauen, wer bleibt da hängen, wo finde ich Schwachstellen, wo kann ich mich andocken, um eventuell irgendwo einzudringen.
Ja, so wie so ein Netz kann man sich schon vorstellen. Man versucht sehr viel auf generischer Basis und so, ich sag mal, ein großes Spektrum abzudecken, insbesondere da, wo das Schutzniveau sehr, sehr niedrig ist, weil eben die meisten Leute, insbesondere auch Privatpersonen, denken, ach, ich bin ja gar nicht betroffen, ich bin total uninteressant, was soll man denn bei mir holen und so ein Kram. Also in dem Moment ist es eben sehr gefährlich, wenn man sich gar nicht damit befasst. Und es gibt halt wirklich ein paar Grundprinzipien für kleine Unternehmen, aber auch für Mittelständler. Wenn man, ich sag mal, eine gewisse Basissicherheit hat, dann kann man sich zumindest, dann ist man allen anderen gegenüber, insbesondere den automatisierten Angreifern, schon viele Schritte voraus und kann sich zumindest ein wenig sicherer fühlen. Und dann, ich sag mal, kommen wir dann irgendwann später zu den professionellen Angreifern, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn jetzt ein solcher Krimineller eine bestimmte Firma entdeckt hat und sieht, da ist eine Schwachstelle, auf welche Art und Weise, wie laufen diese Attacken denn ab?
Also es gibt unterschiedliche Angriffsmethoden natürlich. Die am häufigsten und am erfolgreichsten ist das sogenannte Phishing. Kann man sich vorstellen, ich sag mal ganz entspannte Analogie, wie ich gehe selber auf dem Boot fischen, ich habe einen Köder, den werfe ich aus und warte darauf, dass irgendein, ich sag mal nicht ganz so intelligenter Fisch versucht anzubeißen. Und genauso funktioniert das in der digitalen Welt auch. Nur, dass die Angel quasi meistens eine E-Mail ist und die werfe ich einfach generisch aus. Ich habe einen ganz normalen generischen Köder und warte darauf, dass jemand da anbeißt. Und den schicke ich idealerweise so breit gestreut wie möglich an so viele Menschen wie möglich. Und wenn man sich darin wiederfindet, wie zum Beispiel, ich habe gestern was bei Amazon bestellt und ich warte darauf, dass mein Amazon-Paket kommt und dann ist da irgendwie eine Benachrichtigung, okay, ich bin Amazon und ihr Paket hat eine Verzögerung aufgrund von XYZ. Dann habe ich halt in meinem Hinterkopf sofort eine Verbindung dazu und denke mir, ah ja, das kann ja gut sein. Das heißt, ich klicke auf so einen Link oder auf einen Anhang und dann passiert halt eine Menge, ich sag mal, technischer Tohuwabohu im Hintergrund, ohne dass der User das aber bemerkt und dann ist man eben infiziert.
Das heißt, ich habe in dem Augenblick nach dem Köder geschnappt.
Genau,
und richtig. Und bin an der Angel dieses Kriminellen da
drin. Genau, richtig. Aber eben ganz wichtig mit dem Unterschied, wenn ein Fisch in der realen Welt auf den Köder schnappt, dann weiß der, oh verdammt, das tut ganz schön weh. Jetzt habe ich Blödsinn gebaut, nenne ich es jetzt mal. Und in der digitalen Welt wollen die Angreifer auf gar keinen Fall auffallen. Das heißt, die Angreifer, die tarnen das auf eine Art und Weise, dass gar nicht auffällt, dass man wirklich gehackt wurde.
Das heißt, ich hänge am Haken, aber merke es nicht.
Absolut, genau so ist es. Und so soll es auch für immer bleiben. Weil sobald man merkt, dass man am Haken ist, versucht man ja was dagegen zu tun.
Das war ja jetzt ein, salopp gesagt, fast schon ein Zufallsprinzip. Die Angel wird ausgeworfen, es werden jede Menge Mails verschickt. Aber es gibt ja auch Cybercrime-Fälle, wo ein Unternehmen, ein Verband, ich denke an Infrastruktur oder so, gezielt angegriffen wird.
Ja, wobei sehr häufig auch, ich sag mal, solche gezielte Angriffe damit verwechselt werden, dass sie trotzdem automatisiert beginnen.
Ja.
Meiner Erfahrung nach werden die meisten, zumindest auch Mittelständler, zunächst mit einem Automatismus gehackt. Und das geht so lange, oder der Automatismus geht genau bis zu dem Punkt, wo jemand diese E-Mail öffnet und an dem Haken dran ist. Und ab dem Punkt kommen dann, ich sag mal, spezialisierte Crews im Hintergrund, die sich genau auf sowas spezialisiert haben, nämlich, oh wow, ich habe das Unternehmen gehackt, ich sehe hier, ich habe einen Link zu dem Rechner von dieser Person. Dann kommt eben der Profi, der loggt sich dann darauf ein und schaut sich erstmal um und beobachtet und überlegt sich, okay, in was für einem Unternehmen bin ich drin, was für Geld fließt hier, wie wichtig sind die Daten, wie sind die Backups gesichert, also ganz, ganz viele Informationen erstmal sammeln und nicht auffallen, um herauszufinden, wenn ich jetzt hier alles verschlüsseln würde, wie viel Kohle kann ich da machen? Und das sind quasi so die ersten Initiatoren. Deshalb erst automatisiert, danach der Profi und man hat auch quasi einzelne Gruppierungen. Also wenn der Profi, der erste manuelle Profi reingekommen ist und herausgefunden hat, okay, hier könnte man, 50.000 Euro abgrasen, ohne dass denen das zu sehr wehtut. Weil die wissen nämlich ganz genau, wenn ein CFO eine gewisse Grenze hat, vielleicht finden die sogar raus, dass eine Cyberversicherung existiert und finden den Vertrag von der Cyberversicherung und dann gehen die natürlich genau bis zu diesem Limit.
Unfassbar.
Ja. Und danach kommt die nächste Crew, die dann quasi wie in einem Chatbot funktioniert. Das heißt, die sind darauf spezialisiert, die Daten wirklich zu verschlüsseln. Idealerweise inklusive Backups, weil dann können die nicht viel dagegen machen. Dann werden auch noch vorher Daten exfiltriert, um die Leute erpressbar zu machen und so weiter und so weiter. Also es gibt für alles, Spezialisten. Und genauso geht in der Regel so ein Angriff dann ab.
Ich werde nie wieder jetzt nach diesem Gespräch und unvoreingenommen eine Mail entnehmen.
Das wäre, das wird Sie auf jeden Fall, ich sag mal, ein paar Schritte weiterbringen.
Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Die Schäden sind ja in der Regel monetär, also es wird erpresst. Und da frage ich mich natürlich als Journalist, wieso kann man die Leute nicht dingfest machen, die das tun? Wie können die sich so gut tarnen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich, sich selber bzw. den Angriff zu verschleiern. Die wohl bekannteste beim Otto-Normalverbraucher ist die über das sogenannte Darknet. Das ist, ich sag mal, als das Tor-Netzwerk bekannt. Bedeutet, man downloadet sich eine Software und über diese Software geht man dann über ganz viele unterschiedliche Knotenpunkte. Und dadurch, dass man über viele unterschiedliche, man kann sich das vorstellen wie ein U-Bahn-System. Das heißt, wenn ich jetzt von, wir sind jetzt gerade hier in Düsseldorf und wenn ich jetzt zur Heinrich-Heine-Allee fahren wollen würde mit der U-Bahn, dann sind da ganz viele unterschiedliche Stationen. Und die sind halt im Dunkeln, diese Stationen. Das heißt, wenn ich jetzt von hier aus bis zur Heinrich-Heine-Allee fahre und dann aber das Licht komplett aus ist, dann weiß ich nicht, was sind da für Zwischenstationen. Und dann weiß die Person, die mich oben an der Heinrich-Heine-Allee sieht, die weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Und wenn ich dann auch noch eine Maske trage, dann weiß sie auch nicht, wer ich bin. Und genau so, ganz, ganz simplifiziert, funktioniert das Darknet so ungefähr. Das heißt, man kommt über unterschiedliche Knotenpunkte an unterschiedlichen Stellen raus und man weiß nicht, wo man hergekommen ist, wer war dazwischen und so weiter und so weiter. Wenn man dann eben auch noch draußen die Maske trägt und komplett im Darknet bleibt, dann ist man komplett maskiert und man weiß gar nicht, wer ist das, wo ist der hergekommen und so weiter und so weiter. Und das ist eine der Methoden. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele weitere, aber ich glaube, das wird den Podcast jetzt ein bisschen sprengen, aber nur damit man so ein ungefähres Gefühl für sowas hat.
Wir haben jetzt über die Täter gesprochen, wir haben über den Schaden gesprochen, der in der Regel über Geld abläuft. Die wollen also Geld erpressen. Leider gelingt ihnen das oft. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Mhm. Ich habe jetzt gerade das Bild vor Augen von diesem Kriminellen, der in meine Firma eindringt, in das Datennetz und da rumgeht, wie Sie das eben wunderbar plastisch beschrieben haben, sich umschaut, wo kann ich hier was abgreifen und so. Greifen Sie mit Ihrer Kompetenz vorher an, dass der gar nicht erst reinkommt? Oder ertappen Sie ihn dabei und können ihn daran hindern, das zu machen? Wo ist der Point, wo Sie anfangen, wo schützen Sie Ihre Kunden?
Ja, also primär tatsächlich vorher. Das heißt, wir unterstützen die Kunden dabei, dass sie die Cyberabwehr so gut aufstellen, dass der Angreifer es gar nicht erst reinschafft. Und wenn er es reinschafft, dass er so wenig Schaden wie möglich verursachen kann. Und idealerweise, dass dann auch alle Alarmglocken klingen und so weiter und so weiter. Also das sollte auch jeder in meinen Augen versuchen. Die Abwehr so gut aufzustellen, dass es gar nicht erst passiert. Weil wenn es passiert, dann ist es eben meistens so, dass Daten schon abgezogen wurden. Dann ist nicht nur monetär, sondern auch Reputationsschaden. Je größer das Unternehmen ist, desto schlimmer sind Reputationsschäden. Weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mitbekomme, dass, keine Ahnung, dass vielleicht jetzt nicht gerade auf Großkonzernebene wie Samsung oder Apple, aber wenn jetzt irgendwie ein Mittelständler, wenn ich da mitbekomme, dass es da mal einen riesen Datenleck gab, dann überlege ich mir schon, ob ich nicht doch lieber zur Konkurrenz gehe.
Ein ganz wichtiges Stichwort. Es geht hier nicht nur um Geld, was ich vielleicht bezahle, sondern auch um die Reputation, die ich verliere bei meinen Partnern, bei meinen Kunden. Ja. Das kann im Grunde ein Unternehmen auch ruinieren.
Absolut, ja. Und vor allem ist es halt, also ich finde Reputationsschäden sind sehr, sehr schwer bezifferbar, weil sie halt auch teilweise Monate, Jahre lang später noch nachschallen. Und man kann deshalb nicht sagen, okay, deshalb ist Kunde XY nicht zu mir gekommen, weil er vielleicht gar nicht erst gekommen ist, weil er das in den Medien mitbekommen hat. Das ist halt echt sehr, sehr schwer deshalb.
Das ist wie ein schlechter Ruf, der an einem hängt und den man ganz, ganz schwierig nur wieder los wird. Absolut. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann erinnert mich das an eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die mich berät, wie ich mein Haus gegen Einbruch sichern kann.
Genau, richtig. Mit dem Unterschied, dass wir auch noch die Prozesse dafür designen, wenn der Alarm losgeht, was sollte man da machen? Also es ist sehr ähnlich, ja. Also ich versuche immer so eine Analogie, wenn ich Leuten ein bisschen Cybersecurity erzähle oder erkläre, zu bilden, wie stellen Sie sich vor, Sie sind der König von Phantasialand. So, und in diesem Phantasialand stellen Sie sich jetzt mal optisch und bildlich ein Schloss vor. Sie sind der König von diesem Schloss. Ich wette, Sie haben gerade vor Augen, dass Sie ganz, ganz hohe Burgmauern haben. Das nennt man in der IT dann Firewall. Sie haben da auch Fenster mit drin, weil sonst kriegen Sie ja keine Luft. Und können nicht rausgucken, ob irgendwelche Angreifer kommen. Die nennt man in der digitalen Welt Ports. Dann haben sie so einen Security Guard da vorne stehen, den nennt man Intrusion Detection System. Dann haben sie eine ID-Karte, das nennt man dann Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter und so weiter. Also genau das Gleiche, was es schon im Mittelalter gab, das gibt es auch in der digitalen Welt. Und Sie müssen sich eben vorstellen, je mehr Maßnahmen Sie haben, dann haben Sie irgendwann noch ein Krokodil und einen Graben und einen Bogenschützen und so weiter und so weiter. Und genau so funktioniert die digitale Welt eben auch.
Und Sie beraten dann den Burgherrn sozusagen, wo er am besten seine Bogenschützen positioniert, wie er genau. Die Fenster am besten sichert,
richtig,
den
genau.
Burggraben mit noch mehr Krokodilen füllt.
Genau, und wir sind auch die, die dann den König, wenn er das denn möchte, ohne dass seine Leute das wissen, angreifen. Wir versuchen dann zum Beispiel seinen Security Guard ein bisschen zu vernebeln und schauen mal, ob er oder ob wir mit einem gefälschten Ausweis reinkommen. Wir rütteln an den Fenstern und gucken, ob wir da reinkommen. Aber auch auf der anderen Seite eben den Verteidiger. Das heißt, wir trainieren den Bogenschützen, dass er wirklich, wenn ein Angreifer kommt, das Ziel ganz genau trifft und nicht daneben schießt. Und wir trainieren aber auch die Security Guards, die drinnen sind, dass wenn es wirklich mal sein sollte, dass an der Tür durch das Krokodil und durch den Security Guard an der Tür, dass da was vorbeigekommen ist, dann trainieren wir den König und dessen Gefolgschaft, sage ich mal so, darauf, dass sie den Angreifer sofort fassen und die Gefahr sofort bannen können und ihn sofort in den Keller, in den Kerker bringen können. Und den Kerker absperren mit einem dreifachen Band und so weiter und so weiter.
Das ist sehr plastisch, wie Sie das gerade beschrieben haben. Jetzt habe ich als Laie gelernt in den letzten Jahren, dass in diesem Bereich, in dem wir hier unterwegs sind, also insgesamt in dieser digitalen Welt, die Entwicklung enorm schnell ist. Wir reden ja hier nicht über Dinge, die jetzt erstmal ein paar Monate bleiben, sondern über eine permanente Veränderung. Und das gilt ja jetzt auch für Cybercrime. Das heißt, da findet so eine Art Rüstung und Gegenrüstung statt. Absolut, Sie haben ein tolles System entwickelt. Also ich bleibe jetzt mal bei der Burg. Mhm. Dann kommt der Angreifer und überlegt sich was Neues.
Genau. Und genauso ist es wirklich jeden Tag. Es ist noch viel, viel schneller und schnelllebiger verglichen zu früher. Man kann sich das so vorstellen, dass die Burg von Ihnen, das Phantasialand, ständig von Angreifern wirklich durchgehend analysiert wird. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, dass vor Ihrer Burg zahlreiche, hunderte, tausende Angreifer die ganze Zeit davor stehen und dran rumkratzen und die gucken, was ist das für eine Oberflächenbeschaffenheit, die Burg? Und ist das jetzt Zement? Und wenn ich da jetzt Wasser drauf mache, komme ich da vielleicht doch durch? Und so funktioniert das quasi in der Realität. Nur, dass es nicht zwangsweise immer Ihre Burg ist, weil Ihre Burg ist auch sehr ähnlich zu der anderen Burg von Frau Jordan mal als Beispiel, aber genauso auch wie meine Burg. Das heißt, wenn wir die gleiche Beschaffenheit haben und ein Angreifer findet bei irgendeinem von uns dreien an der Burg einen Beschaffenheitsfehler in dem Zement, weil da irgendwie, wenn man eine ganz bestimmte Chemikalie drauf machen würde, dass ich dann, ich sag mal, ein paar Ziegelsteine da rausziehen kann und dann da durch kann. Dann wissen die Angreifer, das hat bei dem Alexandros funktioniert, also probieren wir das direkt auch bei den nächsten Burgen. Und das ist eben die Herausforderung, weil man sieht nicht, dass der Angreifer bei der eigenen Burg schon versucht hat reinzukommen, aber er hat es woanders geschafft. Und ich weiß ja vielleicht noch gar nicht, dass meine Burg auch betroffen ist von diesem gleichen Problem.
Das heißt, wir reden hier über einen permanenten Konflikt unter dem Thema Cybercrime. Ich kann mich also als Unternehmenschef, als König dieser Burg, ich kann mich nie entspannt zurücklehnen und sagen, alles in Ordnung, ich muss mir keine Sorgen mehr machen.
Genauso ist es leider.
Ein permanenter Prozess der Abwehr auch.
Absolut, genauso ist es leider. Deshalb braucht man eben Experten und man muss sich halt auch selbst ein bisschen weiterbilden als, okay, ich brauche irgendwie IT oder irgendwas mit Cyber. Man muss halt auch von der Verantwortung her als Geschäftsführer eines Unternehmens wissen, okay, das ist ein dauerhafter Kostenposten, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dass ich ein paar Experten habe, die zumindest mir helfen, meine Mauern ordentlich zu halten, meine Fenster geschlossen zu halten und einen Bogenschützen obendrauf zu halten und vielleicht meinen Security Guard so weit zu trainieren, dass er sich nicht von einem 12-Jährigen veräppeln lässt.
Schönes Bild zum Schluss. Ich danke Ihnen, Herr Manakos.
Immer gerne.
Ich bin tief beeindruckt. Ja, Frau Jordan, wir haben ja jetzt Herrn Manakos gehört und das war sehr spannend, was er gesagt hat. Es war aber auch sehr plastisch.
Absolut.
Wir haben verstanden, um was es geht. Und da kommt Ihre Firma ins Spiel, denn das ist Ihr Thema und Sie kooperieren mit Herrn Manakos schon seit vielen Jahren.
Richtig, absolut, genau. Ja, mit erfahrenen Cybercrime-Spezialisten, also wie mit Herrn Manakos, helfen wir dann auch unseren Kunden, die Systeme und Unternehmensdaten wiederherzustellen, damit das Unternehmen schnellstmöglich weiter funktionieren kann auch. Ja, ich bin sehr dankbar und sehr, sehr stolz, einen so erfahrenen Experten wie unseren langjährigen Geschäftsfreund Herrn Manakos mit seinem Team bei diesen anspruchsvollen Themen an unserer Seite zu wissen.
Vielen Dank dafür an Sie beide. Es war sehr lehrreich. Ich habe eine Menge gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer werden auch einiges lernen.
Absolut.
Und werden sich dann sicher, wenn sie Fragen haben, und ich würde Ihnen dringend raten, Fragen zu haben, an Revidata wenden.
Sehr gerne.
Ich habe es eben schon mal gesagt, ich werde nach diesem Gespräch keine Mail mehr empfangen, ohne zu denken, ups, wo kommt die her? Ja. Ich werde genauer hingucken. Das ist ein erster Schritt.
Perfekt.
Und Vorsicht kann man allen nur raten.
So ist es. Ja.
Also, absolut. Wir haben mal wieder heute dem Namen Gut zu wissen hier alle Ehre gemacht. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Danke.